Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, heute bei schönem sonnigem Wetter begrüßen wir Sie recht herzlich zu Herzlichem. Recht schönen guten Tag sagen
Bernd Stirner
und Konstanze Holthoff. Und man kann ja sagen, bei dem Wetter, so zumindest wie es heute ist, könnte vielleicht fürs Baden noch ein bisschen wärmer sein. Aber wir können sagen, pack die Badehose ein. Und du hast da schon mal einiges herausgesucht. Schöne Seen, die zum Baden verweilen und relaxen einladen.
Ja, ich sag mal, wer wirklich gerne baden geht, wir haben ja Sommerwetter. Es ist zwar jetzt im Moment nicht ganz so warm, wir hatten ja schon letzte Woche heiße Tage, aber zudem sind ja auch Ferien ab jetzt, so dass man sich auch ein bisschen was hier und da einfallen lassen muss. Und von daher würde ich heute mal ein paar ausgewählte Badegewässer vorstellen. Ich bin also kein Freund grundsätzlich von irgendwelchen Schwimmbädern, von irgendwelchen Betonbecken oder dergleichen. Das liegt mir nicht. Von daher ist meine Auswahl auch fast ausschließlich Naturbäder und Teiche. Quer verteilt über den Harz. Als erstes möchte ich Ihnen das Waldbad Osterteich in Gernrode vorstellen. Das ist so ein typischer Stauteich, der in der Zeit des Bergbaus vom 17. bis 19. Jahrhundert angelegt wurde, um die Wasserhaltung für den Bergbau zu gewährleisten. Der liegt in einem Tal und wird vom Wellbach gespeist, sehr idyllisch gelegen. Und es ist ein Teich mit angelegtem Sandstrand, sind Toiletten vorhanden und während der Badesaison, wenn es nicht allzu kalt ist, also ich glaube, wenn es unter 15 Grad Wassertemperatur sind, dann stellen sie es ein, aber ansonsten ist der auch bewacht, es sind also auch Rettungsschwimmer da. Das ist ja, sage ich mal, für Kinder schon viel wert. Es ist also schöner Sandstrand, flach mit Liegewiese, dort wo die Rettungsschwimmer sitzen, hervorragend geeignet für Kinder. Ein bisschen Betätigungsumfeld mit Spielplatz ist auch dabei. Und wer dort nicht unbedingt liegen mag, für den finden sich auch ein bisschen idyllische Bade- oder Liegebuchten, wo man sich dann aufhalten kann. Besonders interessant ist das natürlich auch für Leute, die gerne fotografieren. Unmittelbar am Ufer entlang fährt die Harzer Schmalspurbahn, die gerade in letzter Zeit wieder verstärkt mit Dampflokomotiven unterwegs ist. Und man kann dort also auch fantastische Fotos machen von den Dampflok mit dem Teich im Hintergrund. Hängt natürlich immer ein bisschen vom Standort ab und von der Vegetation. Die schneiden immer jedes Jahr zum Fotografieren extra ein bisschen frei. Aber das ist also da eine einmalige Gelegenheit. Ich sehe ja immer, dass unten am Bahnhof immer tagtäglich Leute aus der ganzen Welt stehen, mit Stativen aufgebaut, um die Dampflokomotiven dort zu fotografieren und zu filmen. Das lässt sich also dort oben mindestens genauso gut und in wesentlich attraktiverem Umfeld machen. Ja, wie gesagt, sehr zu empfehlen und kriegt auch jedes Jahr aufs Neue bescheinigt, dass es die absolut beste Wasserqualität hat, was das ja ist, auch wichtig ist heutzutage.
Ja. Und es ist ja auch schön, sind allerhand Bäume so in losen Reihen stehen dort, sehe ich hier gerade auf dem Bild. Und es ist ja, denke ich mal, auch schön fürs Auge, wenn man so grün und ein bisschen Schatten legen kann,
ja,
wenn es mal
so
richtig
dort
heiß ist.
Findet man schattige Plätze, dort findet man sonnige Plätze, wie man das gerne wünscht. Und der Teich hat 1,5 Hektar Wasserfläche. Das heißt, wenn man schwimmt, kommt man sich auch nicht so ohne weiteres ins Gehege. Ist also für jeden im Grunde genommen ein bisschen was dabei.
Und Fische gibt es auch.
Angler sind da auch, aber ja, Fische sind auch drin, aber im Sommer, während der Badesaison, halten sich eigentlich im Allgemeinen die Angler ein bisschen zurück. Ja, jetzt kommen wir dann als zweites so ein bisschen zu einem Geheimtipp, den Fürstenteich bei Silberhütte.
Ja, da sehe ich ja schon lauter große Bäume, die bis ins Ufer zu gehen scheinen.
Ja, kann man ruhig schon, ich habe eben gesagt, der Osterteich ist ein Stauteich, das ist auch ein Stauteich, aber er hat schon absoluten Talsperrencharakter. Mhm. Ist aus ähnlichen Gründen angelegt, also für das Silberhütter Revier, früher für den Bergbau. Das Wasser wurde also genutzt für die unterschiedlichsten Zwecke, ja. Bergbau, für Pochwerke, also für die Hütten, für die Hämmer zum Zerkleinern der Erze und dergleichen. Sein seinen Namen Fürstenteich, den hat er erst verhältnismäßig spät bekommen. Es wird darauf geschlossen, dass er den daher hat, weil der Teich angelegt wurde von den einheitischen Fürsten, die ja auch den gesamten Bergbau dort betrieben haben. Das ist herrliches Wasser, glasklar, ist natürlich verhältnismäßig kalt. Wohingegen es vorhin im Osterteich immer schon sehr angenehme Wassertemperaturen ist. Der Teich ist recht tief und er liegt halt auch mitten im Wald.
Nicht so leicht zu finden, oder?
Doch, ist also praktisch, muss man mal ein bisschen gucken, über Silberhütte liegt er.
Ja.
Ja? Es sind halt keine Liegewiesen oder sowas da. Man muss sich dann dort entsprechende Liegeplätze suchen. Ist also nicht geeignet für Nichtschwimmer und auch nicht geeignet für Leute mit kleinen Kindern eigentlich.
Also eher naturbelassen.
Ja, für Leute, die voll gut schwimmen können.
Ja.
Ne? Und die halt ein bisschen Wert legen auf Einsamkeit, auf blanke Natur.
Mhm.
Ja. Gibt es natürlich auch bei diesen Gewässern auch immer viel zu sehen.
Ja.
Von Vögeln angefangen, ja. und, ne, von Fischen, was man halt an solchen viel frequentierten Badeseen am Ende nicht hat. Und mit 2,7 Hektar Wasserfläche ist er auch schon ganz schön groß.
Der dient auch den Hochwasserschutz.
Heutzutage ja.
Ja,
also
ja.
Wie gesagt, angelegt früher zur Nutzung für den Bergbau, ist er nun schon seit geraumer Zeit ausschließlich noch dem Hochwasserschutz. Hier und da hat man auch, das ändert sich immer mal wieder, als Trinkwasserreserve gehabt, aber im Moment meines Wissens nach ausschließlich noch Hochwasserschutz für die Selke. Der ist ja im Verbund, das weiß immer gar keiner, vom Oberharzer Wasserregal, da redet man immer öfters mal
ja.
um, ne?
Ja.
Weltkulturerbe.
Ja.
Im Kleineren, ähnlich, gibt es ja das dort auch.
Mhm.
Das sogenannte Unterharzer Revier, Neudorf, Straßberg, Silberhütte, ein sehr ausgeprägtes Bergbaurevier auch einstmals. Und überall auch diese künstlich angelegten Teiche und überall Verbindungskanäle zwischen den Teichen und Regulierungseinrichtungen und. Also ähnlich wie dort oben, bloß halt in einer anderen Landschaft. Ja. Und in letzter Zeit wird da auch recht viel Wert wieder drauf gelegt, das zu rekonstruieren, das Ganze zu beschildern, wenn man sich da mal ein bisschen informiert. Es gibt also auch schon für dieses Unterharzer Wasserregal dort auch schon wieder Wanderwege, die dort entlang führen und vieles zeigen.
Ehe wir zu einem weiteren Stauteich kommen, Klaus Lage mit Stille Wasser.
Ja, als drittes kommen wir dann erneut zu einem Stauteich. Diesmal im Südharz, Bad Lauterberg. Ist ein wunderschön gelegener Teich, so ein bisschen ähnlich dem Osterteich, am Harzrand, nicht mittendrin. Eigentlich nicht direkt von Bäumen umgeben, sondern mehr oder weniger von Wiesen umgeben. Er wird nicht mehr für den Bergbau genutzt, den gibt es ja nirgends mehr, sondern ist ausschließlich ein Ausflugsziel. Ist also eine Menge drumherum. Ist ein Campingplatz, sind Restaurants und Cafés, ist ein Kiosk, Bootsverleih.
Man kann Sprungturm, also, sehe ich das hier richtig?
Sprungturm, also Holz. Ist ein richtiges Freibad
ja.
auch mit Rettungsschwimmern, mit Sand. Strand und dergleichen. Also sehr, sehr vielfältig ringsrum und ja, ist ja auch ein verhältnismäßig großer Teich mit fast 8 Hektar Wasserfläche.
Mhm.
Ja? Da kann sich also jeder seinen Standort suchen. Ich empfehle natürlich immer, wer Kinder, insbesondere kleinere, dabei hat, sollte den Bereich nutzen, wo auch Rettungsschwimmer sind. Es ist ja immer eine Frage dessen, wie ist das Wetter. Ne, wenn
das
richtig weißes Badewetter ist, dann sind ja diese Liegeplätze, diese Bereiche immer rappelvoll. Dann macht es auch manchmal keinen Spaß. Dann geht man lieber mal 100 Meter weiter, wenn man schwimmen kann und hat ein bisschen einen einsamen Platz und ein bisschen Platz auch zum Schwimmen und zum Rumtoben im Wasser.
Also das ist zum Baden, Essen, Trinken und
also da
Ausruhen
ist nun wirklich
für alles.
Alles, da muss man auch nichts groß mitnehmen an Verpflegung oder sowas, ist alles da. Da ist eine wunderschöne, rustikale Baude, die Wiesenbecker Baude, das ist so Blockhausstil. Ja, man kann dort auch Camping machen,
ja.
auch vielleicht bloß mal für ein paar Tage sowas. Also gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Natürlich ist es auch ein sehr attraktiver Teich für alle Angler. Für Angelkarten sollte man dort dann am Teich nachfragen. Beim Wirt vom Wiesenbecker Teich, dort sehr gut besetzter Teich. Aber wie ich schon vorhin genannt habe, wenn natürlich die Zeit ist, wo überall gebadet wird, dann ist immer nicht viel mit Angeln. Aber es macht natürlich dort auch sehr viel Spaß, sich mal ein Tretboot oder ein Kanu oder ein Ruderboot auszuleihen und bei schönem Wetter damit mal ein bisschen auf dem See rumzugondeln.
Genau. Ja. Sonst wird es ja langweilig den ganzen Tag, ja, wenn man nur rumliegt.
Ja. Und bei mir macht das immer Spaß, vom Ruderboot beispielsweise auch mal baden zu gehen aus. Mhm. Ja? Gut, da möchte man schon vernünftig schwimmen können, damit man rein und wieder rauskommt.
Was haben wir hier noch? Das Waldseebad Hasselfelde?
Ja, das Waldseebad Hasselfelde haben wir dann noch. Hasselfelde, denke ich mal, weiß jeder, wo das liegt. Das Waldseebad am Rotacker, das ist Richtung Nordhausen. Am Ortsausgang und ist also problemlos zu finden, da mehr oder weniger direkt an der Straße gelegen. Muss man also nicht lange suchen. Das ist so ein bisschen ein Zwischending. Das ist auch ein natürlicher Stauteich gewesen, der aber in den letzten Jahrzehnten, besonders schon in der DDR-Zeit, als Naherholungszentrum auch ein bisschen ausgebaut worden ist. Er ist immer etwas kälter, da er auch oben im Hart liegt, da ist ja die, auch verhältnismäßig tief ist, die Wassertemperatur doch ein bisschen immer niedriger als im Harzvorland.
Ja.
Ist auch bewachtes Waldbad, sage ich mal so.
Ja.
Na, man kann natürlich auch an unbewachten Stellen, ist verhältnismäßig groß, mit 10.000 Quadratmetern Wasserfläche baden und muss nicht unbedingt die Liegewiesen dort nehmen. Dort gibt es aber dann auch Sprungtürme, Rutschen, Stege und dergleichen, wo man ins Wasser kommt. Etwas abseits dann wiederum ähnlich. Man kann dort auch Boote ausleihen und kann dort auf dem Waldsee rumpaddeln. Eine Gaststätte ist auch am Badesee und auch dort muss man sagen, ist der Gesamtzustand als sehr gepflegt zu bezeichnen und die Wasserqualität als ausgesprochen gut, was für mich immer ein wichtiger Aspekt ist.
Ja.
Ich mag es nicht in irgendwelchen schlammigen Teichen. Oder es hat nicht unbedingt was mit der Wasserqualität zu tun, aber muss man ja heutzutage nicht unbedingt haben.
Das ist wahr.
Es ist schon denn oftmals, dass halt ein bisschen Badesandstrand angelegt worden ist und so weiter, ne, dass man nicht anschließend die Schlammfüße abspülen muss, wie im Watt. Ja, der hat Öffnungszeiten, die Badeanstalt, sage ich mal, ist kein Thema, ist von 15. Mai bis 15. September von 9 bis 20 Uhr im Grunde genommen geöffnet. Ansonsten kann man natürlich auch an anderen Stellen baden gehen. Ja, und abschließend haben wir dann noch den Bereich der Oberharzer Teiche, also um Clausthal-Zellerfeld herum. Möchte ich keine Namen weiter nennen, weil dort allein um Clausthal-Zellerfeld herum sind geschätzte 50 Teiche, wo überall Baden erlaubt ist, sage ich mal so.
Schafft man gar nicht an einem Tag.
Oh nee. Ja, wunderschöne Teiche dabei. Muss man sich mal ein bisschen vor Ort informieren, wie das jeder wünscht. Teiche, die mitten in großen, ich sage mal, Bergwiesen liegen, aber auch Teiche, die ringsrum umgeben sind von Wald, große, kleine, tiefe, flachere, alles vorhanden. Man ist dort meistens recht allein. Dort gibt es also auch kein Personal oder keine Sicherheitskräfte, keine Rettungsschwimmer und dergleichen. Dort möchte man dann also auch nur hingehen, wenn man gut schwimmen kann.
Mhm.
Also diese blanke Natur, Badeseen und Teiche, die alle zum Oberharzer Wasserregal gehören und alle absolut naturbelassen sind.
Also wenn man in der Gegend ist, ruhig mal Badeanzug, Badehose einstellen.
Man findet die um Clausthal-Zellerfeld herum überall. Eine schöne Möglichkeit ist natürlich auch im Rucksack, Badehose drinne, mehrere zu erwandern und hier und da mal reinzugehen. Ne? Das wäre auch eine Empfehlung von mir als letztes zum Baden. Es kann natürlich auch Spaß machen, im Bach oder im Fluss zu baden.
Mhm.
Da besteht insbesondere, wenn man kleinere Kinder dabei hat, auch nicht die Gefahr, dass dort irgendwo was passiert, weil Strömung ist verhältnismäßig schwach, Wasser ist auch nicht tief und es gibt dort viel zu sehen. Und das ist insbesondere zu empfehlen, das Stückchen, möchte ich mal sagen, von Elentanne bis runter nach Königshütte.
Mhm.
sind, glaube ich, 12 Kilometer, kann man wunderschön wandern. Man ist immer in der Nähe der Bode, die sich dort so durch die Wiesen schlängelt und wo man überall Möglichkeiten findet, flachere oder tiefere, was tiefere heißt, denn ich sage mal 50 Zentimeter bis dreiviertel Meter tiefer ist es nirgends, ne? Mal den Rucksack auszupacken und mal zu verweilen und ein bisschen mit den Kindern am Wasser zu spielen oder sowas, ist eine sehr schöne Möglichkeit. Und dann einfach weiter zu wandern und eine Stunde später mal wieder anzuhalten und wieder ein bisschen führen, also wunderschöne Wanderwege dort auch entlang. Also eine alternative Möglichkeit. Mhm. Und ich glaube, das macht den Kindern vielleicht mehr Spaß wie in irgendeinem Bad. Denn ich sage mal, Sprungturm und Rutschen und so weiter kennen sie heutzutage alle.
Ja.
Und wenn man da ein bisschen so in einem naturbelassenen Bach ist und ein bisschen schaut mal und sich vielleicht von den größeren Geschwistern oder von Papa und Mama ein bisschen was zeigen und erklären lässt, dort gibt es ja eine sehr, sehr vielfältige Flora und Fauna und überall gibt es was zu entdecken, was man halt in einem Bad nicht hat.
Ja, also ich glaube, du hast sehr viele Anregungen gegeben, für jeden etwas dabei.
Quer über den Harz.
Und müssen wir nur noch wieder schönes Wetter bestellen. Bei Petrus machen wir ja jedes Jahr. Manchmal hat es geklappt, manchmal weniger. Für Abwechslung ist jedenfalls gesorgt im Urlaub.
Ja, denke ich mal. Und im Sommer sollte man ja auch mal baden gehen.
Das ist wahr.
Ja, insbesondere, sage ich mal, die Kinder legen ja da immer viel Wert drauf.
Ja. Wir beschließen unsere kühlen Ausflugstipps im Harz mit den Beach Boys. Cool, cool, Water. Ja, eben haben wir uns ja mehr der Freizeit zugewandt und nun widmen wir uns der Wissenschaft oder besser gesagt, du hast dich ja ausführlicher damit beschäftigt als ich und zwar es geht um Harry Dember und der ist der Entdecker des Kristallfotoeffektes.
Ja, den guten Mann, der aus Leimbach im Mansfelder Land stammt, dort am 11. Juli 1882 geboren wurde, den kennt eigentlich fast keiner. Also zumindest nicht als Harzer Persönlichkeit. Kommt auch daher, dass er später in die USA ausgewandert ist und auch dort verstorben ist. Ist also, wie gesagt, 1882 in Leimbach geboren. In Mansfeld ist er zur Schule gegangen und hat anschließend in Berlin, Dresden und Göttingen Physik studiert, hat dann promoviert und ist später auch zum Professor geworden. Ist dann, wie gesagt, in Dresden an der TU angestellt gewesen. Ja, und da Harry Dember aus einer jüdischen Familie stammt, hat er dann im NS-Regime zunehmend Probleme bekommen und man hat ihm dann verboten, weiter zu lehren, was ihn dann veranlasst hat, Deutschland zu verlassen. Und er ist dann zuerst mit seiner Familie in die Türkei gegangen. Nach Kriegsbeginn ist ja dann die Türkei auch in den Zweiten Weltkrieg mit hineingezogen worden. Und er ist dann 1942 in die USA emigriert und hat dort auch recht schnell Fuß gefasst und hat dort an der Universität in Brunswick weiterhin als Professor, insbesondere im Bereich der Physik, gearbeitet. Soweit so gut. Professoren gibt es viele, aber er hat eine ganz besondere Erkenntnis gewonnen und zwar ist der sogenannte Dember-Effekt oder Kristallfotoeffekt, der ihm zugeschrieben wird. Dieser Dember-Effekt oder Kristallfotoeffekt, der beschreibt die Entstehung einer elektrischen Spannung bei Einstrahlung von Licht auf einen Halbleiter. Dieser Effekt ist also die Grundlage unserer modernen Photovoltaik- und Solaranlagen. Und ihm ist die Entdeckung dieses Effektes und die ersten grundlegenden Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet zuzuschreiben.
Sozusagen einem Pionier in diesem Bereich.
Der Pionier, um es so zu sagen, also der Entdecker Harry Dember von Solar- und Photovoltaik.
Die alle an der TU Dresden arbeiten oder studieren, die kennen ihn wahrscheinlich zumindest von dem Dember-Preis, der für wissenschaftliche Leistungen dort ausgelobt wird.
Naja, Straßen werden nach Persönlichkeiten benannt, Preise werden nach Persönlichkeiten benannt und so geht das weiter. Aber die wenigsten wissen ja wirklich, wer steckt hinter dem Straßennamen oder wer steckt hinter diesem Preis.
Vielleicht gibt es ja da eine Tafel in der TU Dresden, wo immer alle vorbei müssen.
Von daher fand ich es doch interessant, Leimbacher, Mansfelder, Harry Dembold mal vorzustellen. Ja, und der ist dann, wie gesagt, am 22. März 1943 in Brunswick, das ist in New Jersey, Bundesstaat New Jersey, verstorben. Mhm. Und auch dort in den USA bestattet. Mittlerweile, wie du gesagt hast, erinnert man sich schon öfters hier in Deutschland wieder an ihn. Es gibt ja sehr, sehr viele. Einige haben wir ja schon mal in der Vergangenheit so behandelt. Deutsche Wissenschaftler und Ingenieure, die in die USA gegangen sind und dort ganz, ganz große Erfolge zu verbuchen hatten, weltweit dann. Wo aber eigentlich kaum jemand weiß, dass die halt aus unserer Region hier stammen.
Ein Geburtstagskind haben wir noch, und zwar dem Publizisten und Verleger Paul Karus.
Das ist auch einer, der im Harzgebiet, und zwar in Ilsenburg, geboren wurde, am 18. Juli 1852 und der dann später in die USA gegangen ist. Ein sehr erfolgreicher Publizist und Verleger, der zunächst die Schule in Ilsenburg besucht hat, wo sein Vater evangelischer Pfarrer war und später dann mit seiner Familie nach Posen und Stettin gegangen ist, wo er dann Abi gemacht hat und das Gymnasium zuvor besucht hatte. Caro studierte dann später Philosophie, aber auch Naturwissenschaften in Greifswald, Straßburg und Tübingen und schloss seine Studien dann mit der Promotion ab. Er wurde dann angestellt als Lehrer in der Militärakademie in Dresden. Dort bekam er aber zunehmend Schwierigkeiten, sowohl mit der Schulleitung wie auch allgemein mit den staatlichen Organen, weil er eben eine sehr liberale Einstellung zugeschrieben und unterstellt wurde. Und das war zur damaligen Zeit, also vor dem Ersten Weltkrieg im Deutschen Kaiserreich, nicht unbedingt gewünscht.
Deutsches Gehorsam.
Also, ja, es war also eine Zeit, die schon zunehmend, militärisch geprägt worden ist. Und somit entschloss er sich, Deutschland zu verlassen. Und ist dann zuerst nach England gegangen und von dort führt es ihn dann weiter 1883 in die USA. Ja, es ist eigentlich, sag ich mal, solche Leute sind immer zu bewundern, sind mutige Schritte.
Ja, 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 alles hinter sich zu lassen.
Alles hinter sich zu lassen. Und ich glaube auch, damals muss es enorm schwer gewesen sein, sich mit der neuen fremden Sprache schon in irgendeiner Form auseinanderzusetzen. Heutzutage können wir im Internet, in Foren oder wir können Bücher kaufen oder Kassetten und können lernen, ne? Er hat aber anscheinend Glück gehabt, ist nach Chicago gekommen und hat dann auch sehr schnell seine zukünftige Frau kennengelernt. Und das war die Tochter eines Großindustriellen. Und somit waren seine finanziellen Sorgen damit beendet. Er hat dort in Chicago in einer großen viktorianischen Villa gelebt und konnte sich dann so entwickeln und seine berufliche Laufbahn so vorantreiben, wie er sich das vorgestellt hatte. Und das war halt tätig zu werden als Publizist und Verleger. Er hat damals dann insbesondere schwerpunktmäßig zwei Zeitschriften herausgebracht, die über mehrere Jahrzehnte existiert hatten, insbesondere The Open Court. Wir würden heute sagen, populärwissenschaftliche Zeit. Sowas war damals noch nicht üblich. Also die Wissenschaft an sich hatten es verhältnismäßig schwer, irgendwelche Erkenntnisse zu publizieren in diesen Zeiten. Das hat die Masse der Bevölkerung nicht interessiert und man hat das daher auch nicht in den normalen Zeitungen so ohne weiteres abgedruckt. Und populärwissenschaftliche Zeitungen gab es eigentlich nicht. Es gab dann wissenschaftliche Publikationen für ganz kleine Kreise. Und er war einer derjenigen, die dort, wie gesagt, mit seinen zwei Zeitschriften, Magazinen, Möglichkeiten geschaffen hat, für zahlreiche prominente Wissenschaftler aus aller Welt ihre Veröffentlichungen dort publizieren zu können.
Aber er hat auch wohl noch Kontakte gehabt nach Deutschland, haben Ernst Mach und Ernst Schröder.
Ja, ja, ja,
denn er hat ja noch weltweit
also
sozusagen
weltweit
Kontakte gepflegt
mit
und
denen er dort,
korrespondiert sagt. Und ja. So weiter.
Er selber hat eine Vielzahl von Schriften herausgegeben und auch unter anderem 70 eigene Bücher geschrieben, aber sein Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit wie auch seines Verlages lag auf Werken der östlichen Religion, insbesondere Buddhismus. Hat er als seine Berufung angesehen. Er hat sich ja schon in Deutschland damit beschäftigt, intensiv. Und das war auch ein Grund dafür, dass er Schwierigkeiten bekommen hat, weil man dort an der Militärakademie überhaupt nicht begriffen und eingesehen hat, warum sich ein deutscher Professor mit buddhistischen Themen und so weiter auseinandersetzt und da auch gewisse Dinge mit in die Lehre einfließen lassen wollte. Das war natürlich in den USA damals, zu damaliger Zeit in den Großstädten schon ein bisschen anders.
Ja, weil das war ja auch schon Multikulti, es kam
das war auch
nicht nur aus Europa Menschen dorthin, sondern das hat sich ja weltweit
damals kam, wie gesagt, ging das ja schon los, dass auch die Asiaten dann kamen in die Großstädte und dergleichen. Ne? Ja, und da hat er also ein sehr umfangreiches Werk, was östliche Religionen, was Buddhismus betrifft, hinterlassen. Und man bezeichnet ihn da ja auch immer ein bisschen als einen der Brückenbauer zwischen zum einen Amerika, aber auch Europa und den asiatischen Ländern
und
Kontinent.
Ein bisschen Weltbürger.
Ja.
Ja, also der sich für alles interessiert.
Und der Publizist und Verleger Paul Karus aus Ilsenburg, der ist dann am 11. Februar 1919 in Chicago verstorben.
Mhm. Ja.
Also ein weiterer, sage ich mal, prominenter
Harzer.
Eine prominente Persönlichkeit mit Harzer Wurzeln.
Ja, hast du schon mal gezählt, wie viele Persönlichkeiten es im Harz gibt?
Nee,
ja?
Nee. Ich habe ja schon über sehr viele
aufgeschrieben, so der Reihe nach. Ja, so
Kurzbiografien erstellt, die auch im Internet oder Wissenswertes abgelegt sind bei uns. Es kommen aber mehr oder weniger tagtäglich oder jede Woche neue Namen dazu, die man bei irgendwelchen Recherchen findet. Insbesondere solche Leute, die zwar ihre Wurzeln im Harz haben, dann aber irgendwohin in die weite Welt ausgewandert sind, auf die stößt man verhältnismäßig schwierig, sag ich mal so, nicht selten. Ne? Weil hier ist es kaum noch bekannt teilweise, ne? Und das ist wirklich Zufall manchmal, dass man auf diese Leute stößt. Mhm. Ja. Und da gibt es wirklich eine Vielzahl von.
Ja, ehe du zwei neue Bücher, die du geschrieben hast, vorstellst, Musik, Sommer, Holiday. Nun zu guter Letzt zwei neue Bücher von dir.
Ja, zwei neue Bücher von mir, gerade in den letzten Tagen rausgekommen. Einmal Der verschenkte Himmel. Ein Abriss der Raketenentwicklung bis 1945, der Harz als eine Keimzelle. Für alle, die sich also für Technikgeschichte und für Raketengeschichte interessieren, denke ich mal, ist dieses kleine Büchlein mit etwas über 100 Seiten eine interessante Lektüre. Es ist also diese ganze Entwicklungsgeschichte der Raketen vom Altertum angefangen. Interessante Aspekte, sage ich mal, aus der Heiligen Schrift und aus dem Islam und dergleichen dabei, ne, bis hin halt zu der Zeit, wo praktisch begonnen wurde mit Raketenversuche und Raketentests. Das war ja im Grunde genommen, begann ja erst nach dem Ersten Weltkrieg, bis dann 1945 hin zu Peenemünde, hin zur V2 und anderen derartigen Raketenwaffen. Und den ganzen Akteuren, die daran beteiligt waren. Und im Laufe meiner Recherchen ist mir so einiges in Handy gefallen. Ich habe Kontakt zu einigen Erben bekommen von ehemaligen Raketenpionieren, sodass in dem Büchlein auch einiges drinne steht, was bisher so noch nicht bekannt war. Also wie gesagt, für Technik Interessierte.
Ja. Und es, denke ich mal, ist auch sehr kompakt gehalten, das Buch. Man kann es gut lesen. Mit 108 Seiten und auch zahlreichen Schwarz-Weiß-Abbildungen, die nochmal so die Techniken...
Seltene Zeitdokumente und Fotos.
Ja.
Es ist nicht einfach, von vielen dieser Akteure überhaupt irgendwo ein Foto aufzutreiben oder sowas. Viele existiert, hat nur noch der Name existiert.
Ja, ja.
Das hat teilweise wirklich echt Mühe gemacht, war auch im Internet nicht möglich, dort an Material heranzukommen. Von daher, wer sich dafür interessiert, gibt es ab sofort im Handel. Weitere Informationen über unsere Webseite, wie immer www.harzurlaub.de. Ja, und dann ganz frisch in dieser Woche, das ist nun ein Thema, was noch spezieller ist.
Die Germanenkriege?
Nee. Die Germanenkriege, ja. Also sprich Römer und Germanen.
Ja.
Und zwar in unserem mitteldeutschen Gebiet, also zwischen Weser und Elbe. Als ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, mit dieser Thematik vor ca. 25 Jahren, da wurde von der Wissenschaft noch verneint, dass hier sich die Römer jemals länger aufgehalten haben. Heute sieht das schon ganz anders aus.
Weisen auch Funde wahrscheinlich.
Man hat viele Funde gemacht und macht ständig neue, sodass die Anwesenheit der Römer über einen gewissen Zeitraum um die Zeitenwende herum kaum noch abgestritten wird und man nicht alle Funde, die man macht, nur noch auf Handelsgut beschränkt. Ne? Und ich habe da versucht, die antiken Texte ein bisschen näher zu bringen, die uns darüber Informationen geben. Ich habe versucht, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die bekannt sind, einfließen zu lassen. Und ich habe zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse aus vergangenen Jahrzehnten, auch, sage ich mal, aus der Zeit vor und nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, die absolut in Vergessenheit geraten sind, auch noch mit angeführt und hoffe damit auch ein paar Denkansätze zu geben, weil ich habe ein paar Thesen hier und da aufgestellt, die natürlich am Ende im Moment durch nichts zu beweisen sind, aber die Zukunft wird zeigen.
Ja.
An vielen Stellen wird gebaut. Und so kommen auch immer wieder, sag ich mal, archäologische Funde ans Tageslicht, die dann irgendwo als Sensationen bezeichnet werden, wo der eine oder andere sich manchmal fragt, was ist daran eine Sensation? Die Wissenschaft sieht das halt mit anderen Augen als der Normalbürger. Meine Bücher sind ja grundsätzlich nicht wissenschaftlicher Natur, sondern, wenn man diesen Begriff so verwenden darf, populärwissenschaftlich geschrieben.
Ja.
Also für jeden, der sich ein bisschen für Geschichte interessiert, der aber nun nicht unendlich tief in irgendwelche alten lateinischen Texte eintauchen will.
Sondern sozusagen für den Geschichtsinteressierten, der aktuelle Forschungsergebnisse mit darin findet. Aber das Buch liest sich auch, ich will mal sagen, lax gesagt, wie ein kleiner Roman.
Zumindest für diejenigen, die sich für solche Materie interessieren. Es ist vieles, was auch schon seit langem bekannt ist, was man aber heutzutage in keiner Literatur mehr findet. Beispielsweise, wieso die Legionen aufgestellt waren, wie sie marschiert sind, wie die Römer damals gelebt haben, wenn sie unterwegs waren, auf ihren Kriegszügen und auf ihren Exkursionen, aber auch wie die Germanen ihr Leben haben und wie sie ausgerüstet, ausgestattet waren, womit sie gekämpft haben und so weiter. Ich habe auch in diesem Büchlein, was auch nur 125, glaube ich, habe es jetzt gar nicht im Kopf, Seiten hat, auch mit zahlreichen Skizzen, Fotos. Es gibt Funde, die gemacht wurden, die existieren gar nicht mehr. Die sind durch die Kriege ganz einfach verschwunden.
Ja.
Ja, ob sie nun für immer abhanden gekommen sind oder ob sie in irgendwelchen Privatsammlungen heute liegen, wer weiß das. Von vielen Funden, die uns doch so einiges sagen, ist halt am Ende nichts weiter übrig als Zeichnungen oder als ein oder andere Foto.
Ja.
Und die Fundorte, sie sind nicht mehr auffindbar und somit auch nicht weiter zu untersuchen. Aber ich denke, insgesamt regt das doch zu einigen neuen Überlegungen an, das ganze Buch.
Na, und vielleicht kannst du es irgendwann oder musst es irgendwann wieder ändern oder bestimmte Sachen revidieren.
Das kann man durchaus machen, weil ich sage mal, wenn wir 10 Jahre weiterdenken, kann das Ganze ganz anders aussehen.
Ja.
Ja? Die Wissenschaft ist sich einig, dass es hier in Mitteldeutschland umfangreiche Hinterlassenschaften noch geben muss. Lager, Marschlager, Militärlager und dergleichen. Man hat jedoch halt sehr, sehr wenig bis jetzt gefunden. Und man muss auch davon ausgehen, wenn man mal beispielsweise die römischen Hochburgen wie Köln oder Trier und so weiter heranzieht, dass diese antiken Hinterlassenschaften teilweise in 10, 12, 15 Meter Tiefe gefunden werden.
Ja klar, es wurden ja immer wieder die Grundstücke genutzt.
Und dass, wenn man irgendwo mittelalterliche Spuren findet, die römischen, also wenn sie vorhanden sind, nur noch viel darunter liegen können.
Mhm, ja.
Und leider, es war ja nun mal so, unsere Städte und Dörfer sind alle zigmal zerstört worden. Die meisten Städte sind mehrfach komplett abgebrannt.
Mhm.
Ne? Und dann hat man aus dem übrig gebliebenen Material wieder von vorne angefangen, hat wieder neu gebaut, hat aufgeschüttet und so ist es gerade in den größeren Städten halt die Regel, dass alles mehrfach überbaut worden sind. Und diese ganz alten, ersten, sag ich mal, geschichtlichen Spuren, die sind halt teilweise sehr, sehr tief. Und da stößt man ohne weiteres nicht drauf. Da stößt man auch ohne weiteres nicht drauf, wenn man mal eine Straße baut oder einen Kanal baut. Die können, wie gesagt, noch viel, viel tiefer liegen. Und das ist oftmals Glück und Zufall.
Ja.
Und man hat ja in den letzten Jahren in Sachsen-Anhalt auch verstärkt versucht, römische Hinterlassenschaften, also Marschlager, zu finden. Schreibe ich auch viel drüber und wollte dabei die Luftbildarchäologie nutzen und. Aber das sagt immer noch nicht, wenn man dort unten luftbildarchäologisch irgendwas entdeckt, dass man dann am Ende auch wirklich was findet.
Mhm.
Oder wie tief muss man gehen?
Ja.
Ja, das ist auch eine finanzielle Frage.
Eben,
am Ende.
Hatte ich gerade auf der Zunge. Also, du kannst dich noch auf viele Überraschungen freuen.
Denke ich mal. Jetzt ist beispielsweise gerade so, dass so ein Gebiet, was oft schon in der Diskussion war, in Halberstadt wird um Haßleben herum eine Umgehungsstraße gebaut. Das könnte schon wieder zu irgendwelchen neuen Erkenntnissen führen, weil vielleicht dort das eine oder andere vonstatten gegangen ist.
Ja.
Aber wir wissen es nicht, aber es wird mit Sicherheit vieles in Zukunft noch gefunden werden. Und die Methoden werden ja auch immer feiner.
Ja.
Ne? Wir haben Bodenradar und können schon Meter tief in die Erde gucken. Ne? Die sind zwar noch recht selten, aber die haben auch eine weitere Ausbreitung. Und somit wird man in Zukunft sicherlich noch einiges
machen. Ja, bleibt interessant. Es bleibt spannend, dieser Bereich der Archäologie hier im Harz und auch anderswo.
Ja.
Ja, und flugs ging wieder eine interessante Stunde rum mit dir, Bernd. Im Herzlichen viele Anregungen, egal ob für Forscher oder Badelustige oder auch für Wanderer oder alles zusammen. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen einige Anregungen geben und wir verabschieden uns schon mal bis zum nächsten Monat, August, Bernd, und
wir
mal sehen, was du Spannendes...
Wir machen gegenüber den Fernsehsendern keine Sommerpause.
Nein, wir machen keine Sommerpause.
Ne? Dafür,
wir machen flott
dafür
weiter.
Werden wir auch nicht bezahlt.
Eben. Ja. Genau. Also alles Gute, einen wunderbaren Sommer, schöne Erholung
Ferien
im Harz und machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.